NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Peter Mücke. Einen schönen guten Abend. Die angestrebte 90%-Marke konnte er nicht knacken, aber FDP-Chef Christian Lindner ist auf dem Parteitag in Berlin mit knapp 87% der delegierten Stimmen wiedergewählt worden. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages, in dem wir außerdem unter anderem über eine Großkonferenz zur neuen Seidenstraße berichten werden. Weitere Themen der Sendung sind die Reaktionen auf die Reformpläne von Frankreichs Staatspräsident Macron, die weiterhin angespannte Lage in Sri Lanka nach den Anschlägen vom Ostersonntag und die turbulente Hauptversammlung des Chemiekonzerns Bayer. Eines muss man Christian Lindner lassen. Er hat die FDP fast im Alleingang aus der Versenkung geholt. Nach 4 Jahren außerparlamentarischer Opposition landeten die Liberalen bei der Bundestagswahl 2017 noch vor den Grünen. Inzwischen hat sich die Hochstimmung bei der FDP aber etwas abgekühlt. Die Grünen liegen in Umfragen längst wieder vorne. Lindners Absage an eine Jamaika-Regierungsbeteiligung ist bei einigen noch immer nicht verdaut und der Vorwurf der One-Man-Show steht weiter im Raum. Heute musste sich Lindner beim FDP-Parteitag zur Wiederwahl stellen.
Auf den Kandidaten Christian Lindner entfielen 519 Ja-Stimmen, das sind 86,6%.
Wie erwartet wurde Christian Lindner als FDP-Vorsitzender auf dem Parteitag in Berlin wiedergewählt, mit knapp 87%. Das ist nur ein leicht schwächeres Ergebnis als vor 2 Jahren. Das gute Ergebnis zeichnete sich schon ab, denn zuvor hatte Lindner mit seiner 90-minütigen Rede viele der mehr als 600 Delegierten überzeugt. Es gab langen Beifall. Der FDP-Chef ging gleich von Beginn an in den Angriff über und attackierte den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck.
Worüber diskutieren wir? Wir diskutieren über die Ausweitung des Wohlfahrtsstaats. Der Vorsitzende der Grünen schlägt vor, die Steuern um 30 Milliarden Euro zu erhöhen, um das Geld auch denjenigen zu geben, die angebotene Arbeit ablehnen, weil sie sich lieber Freizeitaktivitäten widmen wollen.
Das findet die FDP natürlich unmöglich. Lindner setzte seine Provokationen fort und machte weiter mit der Klimapolitik. Die Solidarität in einem Sozialstaat und den Klimaschutz stelle er nicht in Frage, sagte der FDP-Chef. Aber er schränkte ein.
Selbstverwirklichung, ökologische Sensibilität und soziale Absicherung, die haben Voraussetzungen. Die Voraussetzung ist eine starke Wirtschaft, die Arbeitsplätze sichert und den Menschen Unabhängigkeit ermöglicht. Die Voraussetzung ist eine starke Wirtschaft, die die Mittel bereitstellt und die Technologien entwickelt, um Klimaziele zu erreichen.
Lindner verwies auf das Credo der Liberalen, dass zunächst alles erst einmal erarbeitet werden müsse.
Liebe Freundinnen und Freunde, eine starke Wirtschaft ist nicht Zweck an sich. Aber starke Wirtschaft ist Mittel und Weg, damit diese Gesellschaft ihre Ziele erreichen kann. Und deshalb wollen wir wieder eine Debatte führen über das ökonomische Fundament unseres Lebens.
Für die Klimapolitik fordert Lindner marktwirtschaftliche Wege und einen Preis für das klimaschädliche CO2. Scharf griff Lindner Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU an. Der wolle Ideen vom Reißbrett umsetzen und die chinesische Staatswirtschaft nachahmen. Außerdem habe er ein industriepolitisches Strategiepapier vorgelegt, in dem die kleinen und mittelständischen deutschen Betriebe gar nicht vorkämen. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, kritisierte Lindner. Der gebe viel Geld aus, aber kürze die wichtigen Mittel für Bildung und Forschung. Natürlich darf in einer Lindner-Rede das Thema Abgabenbelastung der Bürger und der Unternehmen nicht fehlen. Lindners Forderung?
Liebe Freundinnen und Freunde, wenn selbst Keynesianer empfehlen, dass wir jetzt die Steuerlast reduzieren müssen, dann müsste es auch in der Bundesregierung ankommen. Und der erste und auch der vom Bundestag am schnellsten zu beschließende Weg wäre, zum 01.01.2020 den Solidaritätszuschlag entfallen zu lassen.
Scharf verurteilte Lindner die Diskussion über Enteignungen von Wohnungen. Das bringe keine neuen Wohnungen und passe nicht ins deutsche Wirtschaftssystem.
Ein Beitrag von Thorsten Huhn. Zur Wiederwahl des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner nun auch der Kommentar im Echo des Tages von Alfred Schmidt.
FDP-Chef Lindner hat seine Partei auf Stabilität ausgerichtet. Die Kernbotschaft des Parteitags lautet: Wir verbiegen uns nicht. Wir sind zwar bereit für Regierungsverantwortung, aber nicht um jeden Preis. Die FDP soll nach Lindners Willen wirtschaftsfreundlich bleiben, zeitgemäß rüberkommen und ihre Grundsätze behalten. Also viel Eigenverantwortung für die Menschen, wenig Staat, viel Wettbewerb und gleichzeitig Weltoffenheit, gerne auch mit Zuwanderung. Am besten, wenn die Menschen, die da kommen, auch qualifiziert sind. Das alles scheint bei der Wählerschaft so gut anzukommen, dass es für stabile 8% in den Umfragen reicht. Und die Partei macht nicht den Eindruck, als wolle sie unbedingt mehr erreichen. Christian Lindner hat es geschafft, die FDP wieder so interessant zu machen, dass sie sogar nach den ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst in die drei dortigen Parlamente einziehen dürfte. Dafür ist die Partei ihm dankbar. Ein Kratzer im Lack bleibt allerdings. Lindners Wahlergebnis ist etwas schlechter als vor 2 Jahren. Gut 86% statt 91. Aus Sicht des Parteichefs müsste das aber in Ordnung gehen. Er zitierte Otto Graf Lambsdorff, der sagte, als FDP-Chef ist man immer umstritten. Das steht sozusagen in der Stellenbeschreibung drin. Die zwei prominentesten Themen, an denen sich das zeigt, sind der Klimaschutz und eine mögliche Frauenquote in der Partei. Lindner hat einige in der Partei verärgert, weil er über die Schülerproteste Fridays for Future sagte, Klimaschutz solle man den Profis überlassen. Viele fanden das kalt und wenig herzlich. Die Jungliberalen protestierten. Nun bei Parteitag legte Lindner nach, den Schülern solle man doch auch fachlichen Widerspruch zumuten. Manche Wähler werden das hören und lieber grün wählen. Lindner nimmt es offenbar in Kauf. Zweites Beispiel, Frauenquote. Um die 20% der Parteimitglieder sind Frauen. Viele hätten da gerne mehr. Lindner hat sich offen gezeigt für eine Frauenquote. Die Mehrheit der FDP-Frauen aber ist dagegen. Der Kompromiss soll nun so laufen, die Ortsverbände bekommen mehr Geld, je höher ihr Frauenanteil liegt. Ein Instrument der freien Marktwirtschaft, Anreiz und nicht Verordnung. FDP-typisch eben, aber auch damit sind nicht alle zufrieden. Nach Lindners erfolgreicher Wiederwahl bleibt vor allem der Eindruck zurück, dass die FDP nicht nach den Sternen greifen will. Die Tage der 18% Ehrgeizwahlkämpfe sind vorbei. Die Partei liegt stabil bei gut 8% in den Umfragen. Die Erholung ist also nachhaltig. Aber ein Aufwärtstrend wie bei den Grünen ist nicht zu spüren. Lindners nächste Aufgabe lautet also, er muss klar machen, warum man die FDP auch weiterhin braucht. Sonst kann sie nicht so stabil bleiben, wie sie im Moment dasteht.
Der Kommentar im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5 von Alfred Schmidt. Bei Europawahlen ist es auch in Deutschland traditionell schwierig, die Menschen an die Wahlurnen zu bewegen. Am ehesten gehen noch die zur Wahl, die ihren Unmut über Europa kundtun wollen. Diesen Trend belegt auch eine Studie, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellt hat. Dazu wurden im Januar knapp 24.000 Wahlberechtigte aus 12 Mitgliedstaaten der EU interviewt. Manuela Weichsel über die Ergebnisse.
Zumindest die Wahlabsichten sind ermutigend. Die Bertelsmann Stiftung hat Menschen in 12 EU-Staaten befragt. 2 Drittel von ihnen wollen zur Wahl gehen. In Deutschland sind es sogar fast 3/4. Die meisten Europäer sind sich sicher, wen sie nicht wählen wollen. Aber nur ein Bruchteil der Befragten identifiziert sich positiv mit einer Partei. Diese positive Identifikation schaffen vor allem extreme und populistische Parteien. Deren Anhänger sind laut Studie zudem noch motivierter als alle anderen, überhaupt zu wählen. Der Mitautor der Studie und Demokratieexperte der Bertelsmann Stiftung, Robert Fehrkamp, erklärt, wie das Wahlergebnis beeinflussen kann.
Wenn die tendenziell proeuropäische, gemäßigte Mitte weniger stark mobilisiert ist und weniger stark an der Wahl teilnimmt, dann bekommen wir ein verzerrtes Wahlergebnis. Dann werden bei der Mandatsverteilung die extremen Ränder noch stärker, als sie eigentlich sein müssten.
Denn die eurokritischen und populistischen Parteien werden eigentlich von den meisten Befragten abgelehnt. Wenn die aber nicht zur Wahl gehen, weil sie nur dagegen statt konkret für eine Partei sind, könnte das die Bildung positiver Mehrheiten im neuen EU-Parlament erschweren. Es könne zwar sein, dass die Ränder rechts und links in Zukunft eine größere Rolle spielen als bisher, sagt Fehrkamp. Diese Rolle könne aus seiner Sicht aber nur destruktiv sein.
Sie sind sich lediglich einig in ihrer Euroskepsis, in ihrer Ablehnung der Europäischen Union in der jetzigen Form. Wenn sie aber auf die Ebene konkreter politischer Sachfragen gehen, dann sind die Differenzen zwischen den populistischen Parteien noch viel, viel größer und unüberbrückbarer als zwischen den etablierten Parteien. Das heißt, sie werden es nicht schaffen, in irgendeiner Weise eine positive Gestaltungsmehrheit im Europäischen Parlament zu bekommen. Sie können aber im schlimmsten Fall positive Gestaltungsmehrheiten der etablierten Parteien verhindern.
Je stärker die extremen Parteien sind, desto mehr werden die etablierten Parteien in der Mitte zum Konsens gezwungen. Negative Mehrheiten könnten zu Selbstblockade und Stillstand führen, mahnt Faehrkamp. Für die etablierten Parteien gilt es also, die wahlmüde Mitte in den letzten Wochen des Wahlkampfes zu mobilisieren. Faehrkamp hat einen klaren Rat, wie sie das schaffen könnten.
Der erste Tipp ist, Repräsentation zählt in repräsentativen Demokratien. Es lohnt sich für etablierte Parteien genau hinzuschauen, wie sie am besten und frühzeitig die Interessen, Sorgen und Anliegen der Wählerinnen und Wähler aufnehmen können. Weil wenn Menschen sich schlecht repräsentiert fühlen, dann denken sie populistischer über Politik und Parteien und dann werden sie auch irgendwann populistische Parteien wählen.
Jeder 10. wahlberechtigte Europäer will laut Bertelsmann-Studie für eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei stimmen. Ein Grund? Viele Befragte fühlen sich von den etablierten Parteien offenbar nicht gesehen. Die Politik orientiere sich zu wenig an ihren Lebensverhältnissen. Europa als Ganzes stellen allerdings die wenigsten in Frage. Im Gegenteil, die meisten finden, dass Europa für ihr Leben sehr wichtig ist. Darauf sollten die Parteien in der Mitte setzen, empfiehlt Faehrkamp. Denn die extremen Parteien wollten genau dieses Europa nicht mehr.
Seidenstraße. Diesen Begriff hat der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen vor über 140 Jahren geprägt. Ein Netz von Karawanenstraßen, die den Mittelmeerraum über Zentralasien mit Ostasien verbinden. Auf der antiken Seidenstraße wurden jahrhundertelang in westliche Richtung hauptsächlich Seide transportiert, in Richtung Osten vor allem Wolle, Gold und Silber. Jetzt will China eine neue Seidenstraße etablieren und hat zu einer Großkonferenz nach Peking geladen. Von dort berichtet unser Korrespondent Axel Dorloff.
Die erste Reihe war prominent besetzt. Russlands Präsident Wladimir Putin, Ungarns Staatschef Viktor Orban, der philippinische Präsident Rodrigo Duterte. Zum Auftakt des Seidenstraßengipfels in Peking hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping das chinesische Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße gegen internationale Kritik verteidigt. Gleichzeitig aber Veränderungen angekündigt. Wir werden an unserem offenen Konzept festhalten. Wir sind kein exklusiver Club. Wir setzen auf grüne Infrastruktur und wollen grüne Investitionen vorantreiben. Wir wollen das gemeinsame Zuhause, in dem wir leben, schützen. Alles soll auf transparente Weise geschehen und es wird null Toleranz für Korruption geben. Bei der neuen Seidenstraße geht es um ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. China finanziert in anderen Ländern massiv in neue Häfen, Straßen, Zugstrecken und andere Infrastrukturprojekte. Aber die Initiative ist umstritten. Kritiker monieren, dass verbindliche Regeln, faire Ausschreibungen und Transparenz auf der Strecke bleiben. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kündigte an, die Seidenstraßenprojekte qualitativ zu verbessern. Wir werden uns an die allgemein verbindlichen Regeln und Standards halten und auch die beteiligten Unternehmen ermutigen, die generellen internationalen Standards zu befolgen. Bei der Projektentwicklung, der Projektausführung und auch bei den Ausschreibungsverfahren. Bislang profitieren nämlich vor allem chinesische Unternehmen. Bis zu 90% aller Seidenstraßenprojekte gehen an Firmen aus China. Kritiker warnen gerade ärmere Länder vor einer Schuldenfalle und vor politischen Abhängigkeiten von China. Deutschland wird auf dem Gipfel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vertreten. Der sitzt zwar in Peking nur in der zweiten Reihe, weil er nicht zu den Staats- und Regierungschefs gehört, hat aber trotzdem Botschaften an die chinesischen Gastgeber.
Deutschland und die großen EU-Staaten, Frankreich, Spanien, Großbritannien, haben eine gleichlautende, geschlossene Botschaft auf dieser Konferenz vertreten. Wir wollen einen freien, offenen Welthandel. Wir wollen einen Austausch auf der Basis von Gleichberechtigung, von gleichen Bedingungen für Unternehmen und Bürger in den beteiligten Staaten. Ein Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, zu Klimaschutz, zu sozialer Sicherheit und zu Menschenrechtsstandards weltweit.
Eins wird in Peking deutlich. Die neue Seidenstraße ist mehr als Zugstrecken bauen und neue Häfen finanzieren. Vertreter von über 100 Ländern nehmen an der Konferenz teil. Allein 37 Staats- und Regierungschefs, die begeistert in der ersten Reihe sitzen. Die Initiative Neue Seidenstraße zielt auch darauf ab, die globale Ordnung stärker auf China zuzuschneiden. Chinas globaler Einfluss wächst.
Das Engagement der Chinesen in Europa sieht die EU mit gemischten Gefühlen. Aber die noch 28 Länder haben unterschiedliche Herangehensweisen an die chinesische Initiative. Auch hier ist die Europäische Union also gespalten. Astrid Korall berichtet.
Man kann wahrlich nicht behaupten, dass China in den vergangenen Wochen in der EU keine Rolle gespielt hat. Vor kurzem erst gab es den EU-China-Gipfel. Bereits Ende März war der chinesische Präsident in Paris. Bei dieser Gelegenheit wurde viel über Multilateralismus gesprochen, über den Wunsch der Europäer für ein Verhältnis auf Augenhöhe. Und natürlich ging es auch um die chinesische Investitionspolitik und das umstrittene Projekt Neue Seidenstraße. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron machte klar: Wir respektieren China und sind entschlossen, den Dialog und die Zusammenarbeit voranzutreiben. Und natürlich erwarten wir von unseren großen Partnern, dass sie die Einheit der Europäischen Union respektieren. Doch mit der Einheit der EU ist es gerade mit Blick auf das Projekt Neue Seidenstraße nicht weit her. Eine einheitliche Strategie ist jedenfalls nicht zu erkennen. Besonders Italien hatte für Irritationen gesorgt, als es sich als erstes Land der 7 größten Wirtschaftsnationen dem Seidenstraßenprojekt angeschlossen hatte. Kritische Töne ließ Wirtschaftsminister Di Maio nicht gelten.
Italien ist endlich mal Erster. Und wenn man die Reaktionen der anderen europäischen Länder sieht, dann versteht man, dass dies eine große Chance im Handel für unsere Unternehmen ist.
Und dann sind da noch die mittel- und osteuropäischen Staaten. Bereits seit 2012 gibt es ein Format mit China, 16+1 genannt. Daraus wurde erst vor kurzem 17+1, weil auch Griechenland sich angeschlossen hat. Die Initiative will die Zusammenarbeit fördern, vor allem aber eröffnet es China Möglichkeiten, zum Beispiel massiv in Bahnstrecken und Häfen in den Ländern zu investieren. Die erhoffen sich dadurch einen Aufschwung. Andere EU-Staaten sind dagegen skeptisch, warnen vor einer zu großen Abhängigkeit von China, fordern klare Regeln und dass die Seidenstraße keine Einbahnstraße sein darf. Allerdings, selbst Emmanuel Macron gab unlängst zu, dass man eine politische Verantwortung trage. In der Krise 2008 habe man viele Länder vor allem im Süden unter Spardruck gesetzt und zu Privatisierungen gezwungen. Die einzigen, die aber investiert hätten, seien die Chinesen gewesen. Das Verhältnis zu ihnen wird auch weiter die EU beschäftigen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, im kommenden Jahr, wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehat, China zu einem Gipfel einzuladen. Ihre Hoffnung, dass die EU bis dahin eine aktive Rolle in dem Projekt Neue Seidenstraße spielt.
Seit mehr als 5 Monaten demonstrieren in Frankreich die sogenannten Gelbwesten gegen die Politik von Staatspräsident Emmanuel Macron. Jetzt hat Macron reagiert. Die Steuern sollen für Millionen Menschen sinken, Volksbefragungen sollen erleichtert und die Elitehochschule ENA abgeschafft werden. Doch die Reaktionen auf diesen Vorstoß sind nicht besonders positiv. Matthias Zahn berichtet aus Paris.
Die Gelbwestenbewegung zeigt sich enttäuscht. Von einer PR-Aktion ist die Rede. Macron habe nichts verstanden von den Forderungen, die man seit 5 Monaten erhebe. Das prominente Gelbwestenmitglied Ingrid Levavasseur.
Ich bin sehr enttäuscht. Das ist absolut nicht das, was wir uns gewünscht hatten. Das ist überhaupt nicht das, was wir erwartet hatten.
Macron habe nichts zur Kaufkraft gesagt, nichts zu den steigenden Strompreisen. Von anderen Gelbwestenvertretern hieß es, mittellose Arbeiter und Bauern würden weiter vom Präsidenten ignoriert. Für morgen wurden neue Demonstrationen angekündigt. Auch aus den Oppositionsparteien im Parlament und außerhalb kam scharfe Kritik, von links bis rechts. Der Sprecher der rechtsextremen Nationalen Sammlungsbewegung, Sébastien Chenu, sagt zu Macrons Ankündigungen: Nichts Konkretes, nur Blabla, wie gewohnt. Bei den Radikal-Linken von der Partei Unbeugsames Frankreich heißt es, alles wird beim Alten bleiben. Das ist ein großer Fehler. Es gebe keinen Fortschritt hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Der Abgeordnete Adrien Quatennens. Der Spitzenkandidat der französischen Grünen, Yannick Jadot, wirft Macron vor, beim Thema Klimaschutz zu versagen. Leider setzt er ein weiteres Mal auf ein Aufschieben, aufs Vertagen, aufs Nichtstun, was den Klimaschutz betrifft. Das ist schlimm, weil es sehr eilt. Die bürgerlichen Republikaner kritisieren, Macron habe keinen ernsthaften Vorschlag gemacht, wie die Staatsausgaben sinken könnten. Die Geschenke von heute in Form von Steuersenkungen würden die Steuern von morgen sein. An anderen Stellen geht es dem Parteichef der Republikaner Laurent Wauquiez nicht schnell genug, zum Beispiel bei den Erleichterungen für die Rentner. Dieses Jahr werden die Renten nicht an die Preissteigerung angepasst. Einige Rentner werden bis nächstes Jahr warten müssen, andere bis ins übernächste Jahr. Das ist unwürdig. Auch die von Macron angekündigte Schließung der Elite-Hochschule für den Staatsdienst ENA wird kritisiert. Der Präsident der Vereinigung der ehemaligen ENA-Absolventen, Daniel Keller. Ich denke, die ENA soll zum Sündenbock gemacht werden, in einer sozialen Krise, in einer komplizierten Situation. Es war auch keine zentrale Forderung der Franzosen, die ENA abzuschaffen. Die Schließung wird weder das Problem der Kaufkraft lösen, noch das der Steuergerechtigkeit. Zustimmung bekommt Macron erwartungsgemäß aus den eigenen Reihen. Innenminister Christophe Castaner lobte Macrons Rede als scharfsinnig. Der Präsident habe die Erwartungen der Franzosen aufgenommen und auf ihre Erwartungen Antworten gegeben.
Il a répondu à ses attentes.
Präsident Macron wird wohl hoffen, dass sich seine Reformen schnell positiv auf die Umfragewerte auswirken. Einen Monat vor der Europawahl steht Macron unter Druck. Seine Partei liegt in den Umfragen nur knapp vor der rechtsextremen Nationalen Sammlungsbewegung von Marine Le Pen. Erste Befragungen von Wählern nach Macrons Auftritt gestern Abend sind eher ernüchternd aus Sicht des Präsidenten. Eine Mehrheit von 63% der Franzosen sagt, sie hätten Macron gestern Abend nicht überzeugend gefunden. Eine klare Mehrheit von 80% geht davon aus, dass die Gelbwesten weiter auf die Straße gehen werden.
Die Terrorangriffe auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka sind schon fast eine Woche her, doch die Lage im Land bleibt angespannt. Bei einer Razzia fanden Polizei und Armee in einem Wohnhaus Sprengstoffwesten und Material zur Herstellung von Bomben. Es soll Explosionen gegeben haben, 7 junge Muslime sollen festgenommen worden sein. Die Gefahr, so schätzen die Behörden, ist noch immer nicht vorbei. Über die Lage in Sri Lanka berichtet unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska.
Höchste Sicherheitsvorkehrungen in Colombo und Umgebung. Nach den Terroranschlägen am Ostersonntag ist die Gefahr offenbar noch nicht vorüber. Die US-Botschaft in der Hauptstadt von Sri Lanka warnte auf Twitter vor neuen Anschlägen an diesem Wochenende und rief dazu auf, Kirchen und große Menschenmengen zu meiden. Aus Sicherheitsgründen hat die katholische Kirche in Colombo alle Gottesdienste bis Ende des Monats abgesagt. Premierminister Ranil Wickremesinghe sagte, es seien noch nicht alle Verdächtigen gefasst. Die Sicherheitskräfte haben schon eine ganze Menge Leute festgenommen, aber es sind noch einige der aktiven Mitglieder dieser Gruppe auf der Flucht. Sie könnten Sprengsätze bei sich haben oder irgendwo welche versteckt haben. Deshalb müssen wir diese Leute finden und auch die Sprengsätze. Die Selbstmordattentäter vom Ostersonntag stammten mehrheitlich aus guten, wohlhabenden Verhältnissen. Zwei von ihnen waren Brüder, Söhne eines sehr reichen Gewürzhändlers in Sri Lanka, der in höchsten gesellschaftlichen Kreisen und mit führenden Politikern des Landes verkehrte. 76 Verdächtige sind inzwischen in Haft. Die Mitglieder der Terrorgruppe in Sri Lanka hätten zwar alle Mittel gehabt, um einen Anschlag solchen Ausmaßes zu verüben, meint Premierminister Wickremesinghe. Das Know-how müsse aber von außen gekommen sein. Sie waren wohlhabend und in der Lage, Autos, Motorräder oder andere Fahrzeuge zu kaufen. Aber sie mussten irgendwie an den Sprengstoff rangekommen sein und sie wurden trainiert. Die ganze Planung konnte nicht allein hier in Sri Lanka erfolgt sein. Deshalb untersuchen wir auch mögliche Kontakte zum IS. Einige von denen waren in Syrien und sind zurückgekehrt. Es sieht so aus, als ob sie von der IS-Doktrin beeinflusst wurden. Für die Nachbarn der Selbstmordattentäter in einem der wohlhabenden Stadtteile von Colombo ist die Erkenntnis, dass die Terroristen unter ihnen gelebt haben, ein Schock. Der Schriftsteller Pramudita Anjana.
You know, you don't suspect people, you just live, right?
Wie kann man denn annehmen, dass jemand so etwas vorhat? Man kann doch einen Terroristen nicht einfach an seinem Aussehen erkennen. Man begegnet sich auf der Straße und hat normalen Kontakt im Alltag. So etwas erwartet doch niemand. Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge in Sri Lanka, der Islamistenführer Zahran Hashim, ist nach Angaben der Regierung bei einem der Selbstmordanschläge ums Leben gekommen. Inzwischen haben die Behörden in Sri Lanka die Zahl der Opfer deutlich nach unten korrigiert. Das Gesundheitsministerium in Colombo geht jetzt davon aus, dass ca. 250 Menschen ums Leben gekommen sind und nicht, wie zuletzt angegeben, fast 360. Auch die Zahl der Verletzten sei deutlich niedriger, hieß es. Sie liege bei knapp 150 und nicht bei über 500.
Und damit zurück nach Deutschland. Bei den Ermittlungen zum Kindesmissbrauch in Lüchte in Nordrhein-Westfalen gibt es offenbar eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob weitere Durchsuchungen nötig sind. Im Interview mit WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul, er wolle auf dem Campingplatz weiter durchsuchen lassen. Die Staatsanwaltschaft aber nicht. Außerdem kritisierte Reul die Entscheidung, dass ein Schuppen auf dem Campingplatz in Lüchte nicht vor der Entrümpelung durchsucht worden war. Anne Hell berichtet.
Beim Abriss der Behausung des Hauptverdächtigen auf dem Campingplatz in Lüchte waren vorletzte Woche noch einmal CDs, Disketten und Videokassetten gefunden worden. Nicht von der Polizei, sondern vom privaten Abrissunternehmer. Ein Schuppen, der vom Verdächtigen Andreas V. genutzt worden war, war nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung entrümpelt worden, ohne vorher durchsucht worden zu sein. NRW-Innenminister Reul sagte, man sei der Auffassung gewesen, dass der Schuppen nicht zum Gelände des Beschuldigten gehöre. Er halte das für einen Fehler. Die Entscheidung darüber, was in dem Verfahren gemacht wird, treffe im Übrigen die Staatsanwaltschaft in Detmold. Die wehrt auf Anfrage ab. Es gebe keinen Konflikt mit dem Innenminister. Alles, was der Aufklärung diene, werde untersucht.
Der Chef des Leverkusener Chemiegiganten Bayer, Werner Baumann, ist nicht zu beneiden. Der Aktienkurs ist im Keller, die Glyphosat-Klagewelle in den USA wird immer größer. Nur die Ruhe, betont der Manager, alles werde gut. Doch bei der Hauptversammlung heute bekam er nicht nur tiefe Sorgenfalten der Aktionäre zu sehen, sondern auch Demonstranten vor der Halle. Christian Avital berichtet.
Mit voller Hose gewinnt man keinen 100-Meter-Lauf, hat Bayer-Chef Werner Baumann vor kurzem in einem Interview gesagt. Dutzende Demonstranten vor dem World Conference Center wollten Baumann an genau dieser Aussage messen. Ihrer Ansicht nach steckt Bayer durch die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto ganz schön tief im Schlamassel. Das sehen auch viele der 3600 Anleger im Saal so, denn seit der Klagewelle von mehr als 13.000 US-Bürgern gegen Monsanto wegen des angeblich krebserregenden Wirkstoffs Glyphosat ist die Bayer-Aktie um fast 40% eingebrochen. Aktionärsvertreter kritisierten auf der Hauptversammlung, kein DAX-Konzern zuvor habe so viel Reputation und Wert in so kurzer Zeit eingebüßt. Andere bemängelten, Bayer habe die Risiken einer Monsanto-Übernahme völlig unterschätzt. Da es immer mehr Wortmeldungen gab, musste die Redezeit von 10 auf 5 Minuten gekürzt werden. Baumann entgegnete den Kritikern, der Vorstand habe sich bewusst für den Kauf von Monsanto entschieden. Gutachten würden beweisen, dass Glyphosat bei sachgerechter Anwendung nicht krebserregend ist. Zwei an Krebs erkrankten Amerikanern hatten Gerichte bereits Schadenersatz von bis zu 80 Millionen Dollar zugesprochen. Bayer hat dagegen Rechtsmittel eingelegt. Einige Großaktionäre bleiben skeptisch und kündigten an, den Vorstand in der Monsanto-Frage nicht zu entlasten. Konsequenzen für Bayer-Chef Baumann hätte das aber erstmal nicht.
Die Bayer-Hauptversammlung läuft weiter. Die jüngere Geschichte der Deutschen Bank ist ein Trauerspiel. Einst eine globale Größe auf dem Markt, schlittert die Bank nun von Krise zu Krise. Heute hat die Deutsche Bank Quartalszahlen vorgelegt und die fielen immerhin etwas besser aus als erwartet. Ulla Herrmann berichtet aus Frankfurt am Main.
Ein kleiner Flirt, sonst nichts. Die Deutsche und die Commerzbank haben ihre Hochzeitspläne abgeblasen. Ein Zusammenschluss würde keinen Mehrwert bieten, bestätigten die Vorstände beider Geldhäuser. Die Deutsche Bank kann sich somit erst einmal wieder ums Tagesgeschäft kümmern. Dazu gehört auch, die Sünden der Vergangenheit abzuarbeiten. Jüngster Fall, angebliche Regelverstöße mit Hedgefonds. 500.000 US-Dollar Bußgeld muss das Frankfurter Institut deshalb an die amerikanische Börsenaufsicht SEC bezahlen. Auch dies wird sich negativ in der Bilanz niederschlagen. Ansonsten lief es für die Deutsche Bank überraschend gut zum Jahresstart. In den ersten 3 Monaten erwirtschaftete sie dank eines rigiden Sparprogramms bescheidene Gewinne. Nach Steuern verdiente das Frankfurter Institut 201 Millionen Euro. Es ist ein Anstieg von 67% zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Weniger erfolgreich war das Handelsgeschäft, also das Geschäft mit Aktien und Anleihen vor allem. Hier schrieb die Deutsche Bank Verluste. Zeitgleich zur Mutter hatte auch die Fondtochter der Deutschen Bank, die Vermögensverwaltung DWS, am Morgen ihr Zahlenwerk vorgelegt. Die Einnahmen der DWS waren gesunken. Allerdings stieg das verwaltete Vermögen im ersten Quartal auf 704 Millionen Euro. Offen ist jetzt, wie es mit der Deutschen Bank weitergeht, nachdem die Hochzeitspläne mit der Commerzbank geplatzt sind. Offen auch die Zukunft der Fondstochter DWS. Diese verhandelt zurzeit mit der Schweizer Großbank UBS über einen Zusammenschluss.
Soweit das Echo des Tages für heute. Redakteur am Mikrofon war Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.